Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen schönen Morgen, an dem wir schon so viel über dich erfahren durften, wie du im Leben von jedem Einzelnen wirkst, gerade jetzt auch bei Doris. Danke auch für dein Wort, was heute verkündet wird. Herr, segne es, dass es ja genauso in unserem Herzen wirkt, wie du es beabsichtigt hast, wie es ja von dir ausgesandt ist. Herr, du kannst das schenken. Nur mit dir ist es möglich und ja, wir dürfen darauf vertrauen, dass du ja in uns dein lebendiges Wort wirken lässt, dass es Veränderung schenkt für unser Leben und unser Glauben. Ich danke dir dafür. Amen. Was bedeutet es, jemanden zu lieben? Wie zeigst du jemanden, dass du ihn liebst? Ihr würdet wahrscheinlich so Antworten geben wie: indem ich halt immer treu bin. Oder ich zeige meine Liebe, indem ich Geschenke mache oder hin und wieder mal Komplimente gebe. Andere sagen, ich zeige meine Liebe, indem ich immer für die Person da bin. Aber würdest du Liebe auf Anhieb in Verbindung mit Züchtigung bringen? Wahrscheinlich eher nicht. Wir werden uns heute noch einmal mit dem Propheten Habakuk beschäftigen. Denn auch ihm kündigte Gott ja Züchtigung an. Gott wollte sein Volk Juda züchtigen. Und hier sehen wir etwas, was eben auch zum Vater im Himmel dazugehört. Er versorgt uns, er erhört unsere Gebete, aber er erzieht auch seine Kinder. Und du wirst heute Morgen einiges darüber erfahren, wie Gott seine Kinder züchtigt. Dabei wird eben auch deutlich, dass diese Erziehungsmaßnahmen Gottes für dich wertvoll sind. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Schätze die Züchtigungen Gottes. Aber erinnern wir uns nochmal an die Situation zurück. Wie ging es Habakuk? Es herrschte in Juda große Ungerechtigkeit. Viele lebten ohne Gott. Sie brachen auf sehr üble Weise die Gebote Gottes. Und deswegen klagte Habakuk Gott an, der nämlich scheinbar untätig die Sünde und die Ungerechtigkeit in Juda ignorierte. Aber Gott enthüllte ihm seinen verblüffenden Plan. Gott hatte nämlich keinesfalls das Verhalten seines Volkes ignoriert. Die Babylonier werden über das Land hinwegfegen und vor nichts Halt machen. Und Habakuk war einfach entsetzt, dass Gott diese gottlosen Babylonier als Werkzeug benutzte, um das Volk Juda zu erziehen. Aber die Tatsache, dass Gott sein Volk züchtigte, das war überhaupt gar kein Problem für Habakuk. Ganz im Gegenteil, es war sogar ein Anker der Hoffnung. Er wusste, Gott züchtigt sein Volk nur und es gibt kein Gericht. Wenn wir über Züchtigung nachdenken, dann entsteht bei uns schnell ein negativer Eindruck. Und darum betrachten wir heute zwei Gründe, warum du Gottes Züchtigung wertschätzen solltest. Schätze Gottes Züchtigung, denn sie bedeutet, Gott liebt dich. Und als zweites, schätze Gottes Züchtigung, denn sie bedeutet, Gott heiligt dich. Wir kommen zum ersten Grund, warum du Gottes Züchtigung schätzen solltest. Schätze Gottes Züchtigung, denn sie bedeutet, Gott liebt dich. Ich habe ja schon erwähnt, wenn wir über Züchtigung nachdenken, dann ist es eher etwas Negatives für uns. Und wir kommen leicht zu der Haltung, dass wir eben denken, na heute, da züchtigt Gott doch nicht mehr. Das war doch etwas, ist doch etwas ganz Schlimmes. Wir verbinden das mit Prügel oder mit einer harten Strafe. Und so etwas kann Gott doch nur im Alten Testament gemacht haben, eben wenn sein Volk besonders tief in Sünde gefallen war. Und mancher meint eben auch, naja, Jesus Christus hat doch alles verändert. Durch ihn ist seine Liebe, die Liebe Gottes zu seinen Kindern so groß, dass er einfach gar nicht mehr züchtigen kann. Aber diese Annahmen sind aus zwei Gründen eine gewaltige Fehleinschätzung. Zum einen wird die Bedeutung von Züchtigung einseitig verstanden. Viele verstehen eben darunter nur eine harte Bestrafung, zum Beispiel mit der Rute. Und deswegen ist für sie Züchtigung und Liebe nicht miteinander vereinbar. Aber das hebräische Wort, was dahinter steckt, beinhaltet sowohl die liebevolle Erziehung als eben auch dann die liebevolle Erziehung mit der Rute. Also es ist beides, es ist nicht nur die harte Erziehung. Ein weiterer Grund, warum man ja Probleme mit dem Wort Züchtigung hat, ist, dass wir gedanklich Gottes Gericht und Gottes Züchtigung nicht voneinander trennen. Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Gottes Züchtigung und Gottes Gericht über Ungläubige. Im Gericht sorgt Gott als Richter für Vergeltung der Sünde. Und mit Züchtigung erzieht Gott als Vater mit Liebe seine Kinder. Ja, wir betrachten heute, dass eben auch Gott heute noch seine Kinder züchtigt oder sie erzieht. Und dazu lesen wir die erste Stelle in Hebräer 12, die Verse 5 bis 8. Die werden auch an der Leinwand angezeigt. Hebräer 12, die Verse 5 bis 8. Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Gott züchtigt dich, weil er dich liebt. Das sehen wir ja in Vers 7. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und zudem dürfen wir sogar darauf vertrauen, wenn Gott uns züchtigt, also wenn wir das merken, dass er uns in irgendeiner Form erzieht, ob es nun durch sein Wort ist oder eben auch durch etwas härteres Eingreifen, dann wird damit uns auch bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Und darum ruft uns der Schreiber des Hebräerbriefes ja auch in Vers 5 zu. Schätzt nicht gering die Züchtigung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Und Paulus führt in Römer 1 diesen Gedanken noch etwas aus. Er zeigt ganz deutlich, dass es sogar ein Gericht ist, wenn Ungläubige nicht erzogen werden. In Römer 1 beschreibt Paulus ja Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, obwohl sie Gott ganz klar erkennen konnten. Und daraufhin schreibt er dann in Römer 1 die Verse 24 und 25, die stehen auch an der Leinwand. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Gott züchtigt diese Menschen nicht. Und das bedeutet quasi Gericht, weil Gott sie einfach ihren Sünden überlässt. Habakuk klagte ja Gott an, denn Gott schien ja die Ungerechtigkeit und die Sünde im Volk Gottes zu ignorieren. Aber Gott überließ auf keinen Fall sein Volk ihren Sünden. Er bereitete doch schon längst die Züchtigung durch die Babylonier vor. Wir sehen, Gott liebt sein Volk Juda und deswegen bereitete er die Erziehung schon längst vor. Er überlässt sie eben nicht ihrer Sünde. Und interessant ist auch, dass eben Gott gerade an eben diesen Babyloniern sogar den Unterschied zwischen Gericht und Züchtigung zeigt. Genauer gesagt, Gott zeigt es uns an zwei babylonischen Königen im Buch Daniel. Da ist zum einen der große babylonische König Nebukadnezar, der auf ganz besondere Weise die Größe, die Macht und Weisheit Gottes erleben durfte. Er hatte einen Traum und er verlangte von seinen Wahrsagern, dass man ihm den Traum sagte und auch auslegte. Also er hat seinen Traum nicht gesagt und er erwartete jetzt, dass ein anderer den Traum sagt und auslegt. Und Nebukadnezar erlebte, wie Gott es ermöglichte, dass Daniel genau diese unmögliche Aufgabe vollziehen konnte. Und eben etwas später erlebte Nebukadnezar auch noch, dass Gott die drei Freunde Daniels aus dem glühenden Feuerofen rettete. König Nebukadnezar bekannte sogar die Weisheit und die Größe Gottes. Aber er war ein ungemein stolzer Mann. Und deswegen kündigte Gott ihm in einem Traum eine Züchtigung an. Und genau ein Jahr später lief König Nebukadnezar auf den Mauern der Stadt Babel umher und betrachtete die große Stadt, die er mit seiner Macht, die er mit seiner Weisheit aufgebaut hat. Und genau in diesem Moment kam eine Stimme vom Himmel, die zu ihm Folgendes sagte. Daniel 4, die Verse 28 und 29. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein und man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Gott züchtigte diesen stolzen König Nebukadnezar. Und dieser herrliche König des Weltreiches Babel musste 7 Jahre lang wie ein Tier auf einer Weide leben. Vorher hatten ihn die Menschen verehrt und jetzt wurde er ausgestoßen. Nach 7 Jahren kehrte sein Verstand zurück und er wurde sogar wieder König. Er bekennt in Daniel 4, Vers 34, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Wir sehen hier was ganz Besonderes, denn Daniel 4 ist praktisch ein Zeugnis von König Nebukadnezar. Nebukadnezar beschreibt hier selbst erst seine sündige Lage, dann wie er gezüchtigt wird und am Ende seine Umkehr. Dieser Bericht, den wir dort vorfinden, den hat König Nebukadnezar im ganzen Weltreich Babel verkünden lassen. Und das sind deutliche Hinweise dafür, dass König Nebukadnezar hier seine eigene Bekehrung zu Gott beschreibt. Ist das nicht unglaublich? Der König der Babylonier, der Jerusalem und den Tempel zerstört hatte, der das Volk Juda verschleppte, dieser König wird ein Kind Gottes. Gott züchtigt seine Kinder und er liebt und er erzieht sie sogar, als sie noch Feinde waren. So heißt es doch auch in 1. Johannes 4, Vers 19, steht auch an der Leinwand. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. An einem Nachkommen Nebukadnezars sehen wir dann aber auch den starken Gegensatz dazu. Gottes hartes Gericht. König Belsazar war ebenso stolz wie Nebukadnezar. Nur war mittlerweile das babylonische Reich stark zurückgedrängt. Die Medo-Perser belagerten bereits die Stadt Babylon. Und trotzdem feierte dieser stolze König Belsazar ein großes Fest. Und in seinem Stolz erhob er sich sogar über Gott. Er ließ die erbeuteten Tempelgefäße holen, um daraus zu trinken. Er zeigte damit, ich stehe über dem Gott der Israeliten. Und daraufhin schrieb Gott sein Urteil über ihn an eine Wand. Daniel deutete Gottes Gericht und es traf genauso ein. Hier sehen wir kein bisschen Zucht. Es ist einfach nur das Gericht Gottes. Noch in derselben Nacht wurde König Belsazar getötet. Und das große Weltreich Babylon ging zusammen mit ihm unter. Das ist der Unterschied zwischen Züchtigung und Gericht. Gott züchtigt seine Kinder. Viele Eltern erleben in der Erziehung, dass die Kinder einen doch irgendwie verletzen, wenn sie auf unsere Verbote oder auch Strafen reagieren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass Eltern etwas verbieten und daraufhin reagieren die Kinder, indem sie sagen, du liebst mich gar nicht. Ich habe das als Kind selbst gemacht, daher weiß ich das ganz gut. Und im Nachhinein, jetzt weiß ich einfach, wie meine Eltern sich dabei wohl gefühlt haben. Denn ja, einerseits verstehen Kinder einfach nicht die Maßnahmen der Eltern. Sie empfinden sie als hart und lieblos. Aber jeder, der Kinder hat, der weiß, man liebt seine Kinder und man will das Beste für sie. Und so ist es mit unserem Herrn auch. Er züchtigt uns, weil er das Beste für uns will. Hast du nicht auch schon mal Gottes Liebe angezweifelt? Wenn dir Gott zum Beispiel in seinem Wort Dinge verbietet, die du eigentlich total wertvoll findest? Oder wenn er dich durch schwierige Umstände erzieht, dann zweifelt man doch schnell mal daran, ob Gott einen wirklich liebt. Aber du darfst dir immer sicher sein, Gott liebt dich. Und sollte Gottes Erziehung auch mal ja, traurig machen, dann sei dir gewiss, Gott tut dies alles aus Liebe zu dir. Du und ich, wir sind Sünder. Wir brauchen die Erziehung. Und manchmal greift Gott eben auch zur Rute. Gott überlässt uns eben nicht der Sünde. Er beweist seine Liebe zu uns, zu seinen Kindern eben darin, dass er uns erzieht, dass er uns züchtigt. Und daher wertschätze diese Erziehungsmaßnahmen Gottes, auch wenn sie dich zeitweise traurig machen. Wir betrachten einen weiteren Grund, warum wir Gottes Züchtigungen achten sollten. Schätze Gottes Züchtigungen, denn sie bedeuten, Gott heiligt dich. Petrus bezieht sich auf 3. Mose, wenn er 1. Petrus 1, Vers 16 schreibt. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott ist heilig. Er ist unbeschreiblich groß. Auf übernatürliche Weise unterscheidet er sich von allem außerhalb von seiner selbst. Gott ist ganz gewiss getrennt von Sünde. Er ist ethisch und moralisch absolut rein und vollkommen. Und deswegen verabscheut er Sünde und verlangt von uns eben absolute Reinheit. Christi Blut, das er am Kreuz vergossen hat, reinigt jeden Gläubigen von seiner Sünde. Und zusätzlich wird auch noch Christi Gerechtigkeit auf uns übertragen, so wie ein Mantel, den wir praktisch anziehen und damit die Gerechtigkeit Christi haben. Und somit ist jeder Christ vollkommen gerecht. Das wird uns zum Beispiel in Römer 3, Vers 23 und 24 gesagt. Das steht auch an der Leinwand. Römer 3, 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Trotzdem sündigen wir als wiedergeborene Christen weiterhin. Ich denke, das weiß jeder von uns. In 1. Johannes 1, Vers 10 schreibt Johannes deswegen auch, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn, also Gott, zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Durch Christus sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Wir sind eben nicht mehr Kinder Satans, sondern Gott ist unser Vater. Aus Liebe erzieht Gott uns, damit wir immer mehr geheiligt werden und so zur Ehre unseres Vaters im Himmel leben. Wie erzieht uns Gott? Er erzieht uns durch sein Wort in der Bibel oder auch durch die Predigt oder eben auch durch sein Wort, was uns Glaubensgeschwister sagen. In 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17 wird uns Folgendes verheißen. Das steht auch wieder an der Leinwand. 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und zusätzlich zum Wort Gottes erzieht Gott uns auch durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Sein Heiliger Geist überführt uns unserer Sünde und er hilft uns auch, Gottes Wort immer mehr zu verstehen und in unserem Leben umzusetzen. Sein Heiliger Geist wohnt in uns. Wir haben ein neues Herz und unser Herz will Gottes Willen tun. Aber trotzdem lehnen wir uns immer wieder gegen Gottes Willen auf. Und manchmal verharren wir sogar bewusst in Sünde. Und dann erzieht uns Gott auch mal etwas härter. Ähnlich war es doch auch mit dem Volk Juda zur Zeit Habakuks. Das Volk verharrte in ihrer Sünde, obwohl es viele Warnungen durch Propheten gab. Aber sie ignorierten die Propheten, sie töteten sie sogar. Und darum züchtigte er sie sehr hart durch die Babylonier. Und gerade diese harte Züchtigung Gottes werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen mehr anschauen, weil das ist ja genau das Problem, was wir haben, dass wir Schwierigkeiten haben mit der Vorstellung, dass Gott auch heute noch hart in unserem Leben eingreift, um uns zu erziehen. Aber wir werden eben dabei erkennen, dass auch diese Form der göttlichen Erziehung, dass wir die wertschätzen können. Denn Gott macht uns so Christus immer ähnlicher. In 1. Thessalonicher 4, Vers 7 schreibt Paulus, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Christus erwartet von uns, dass wir nach Heiligung streben. Wir sollen eben immer mehr dahin wachsen, wie Christus zu sein. Wir sollen immer mehr in unserem Handeln, in unserem Denken und in unserem Reden dem entsprechen, was wir in Christus schon längst sind. Heilige Kinder Gottes. Jetzt kehren wir nochmal zu Hebräer Kapitel 12 zurück. Da hatten wir ja vorhin schon einige Verse gelesen und ich lese jetzt Hebräer 12, die Verse 9 bis 11. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Gott züchtigt dich, damit du in Heiligung wächst und am Ende eben Frucht der Gerechtigkeit bringst. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an von anderen Gläubigen. Christus züchtigte zum Beispiel Saulus, der eben die Christen verfolgte. Saulus war vollkommen davon überzeugt, genau das Richtige für Gott zu tun. Aber dadurch, dass er die Christen verfolgte, verfolgte er quasi Christus, den Sohn Gottes. Und damit verfolgte er Gott, ohne es zu wissen, obwohl er eigentlich dachte, er dient Gott. Aber er verfolgte Gott. Und daher gab es eine Wende in seinem Leben. Christus begegnete ihm auf dem Weg nach Damaskus. Christus machte ihn blind und sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und diese ganze Situation führte am Ende dazu, dass Saulus seinen Irrtum und seine große Schuld erkannte. Er wurde vom großen Verfolger zu einem großen Verfechter des Evangeliums. In Apostelgeschichte 9, Vers 15 sagt Jesus über ihn, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Diese Erziehungsmaßnahme des Herrn bewirkte bei Saulus Schulderkenntnis und Umkehr. Paulus ging nun seiner Bestimmung nach. Er wurde ein großes Werkzeug zur Ehre Christi. Begegnet dir Christus nicht auch in seinem Wort, in der Bibel oder in der Predigt oder durch Ermahnung von Glaubensgeschwistern? Der Herr will auch dich heiligen. Wertschätze diese Züchtigung, diese Erziehungsmaßnahmen, denn sie offenbart deine Sünde und führt dich auf einen guten Weg der Nachfolge. Eine weitere Erziehungsmaßnahme Gottes begegnet uns regelmäßig, wenn wir das Abendmahl feiern. In 1. Korinther 11, Vers 29 und 30 lesen wir, es steht auch an der Leinwand, 1. Korinther 11, Vers 29 und 30. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Obwohl die Gemeinde in Korinth zur Zeit der Apostel überaus reich mit Geistesgaben gesegnet war, hatten sie große geistliche Schwächen. Und das zeigt sich besonders am Abendmahl, das sie sehr lieblos feierten. Das muss man sich mal vorstellen. Christus ging ans Kreuz, er gab seinen Leib hin für uns. Für seine Gemeinde, seinen Leib, starb er am Kreuz. Und beim Abendmahl gedenken wir daran. Und wie feierten die Korinther das Abendmahl? Ja, die Reichen verzehrten ihre mitgebrachten Speisen, während die Ärmeren daneben saßen und zuschauen durften. Andere hatten kein Problem damit, Götzenopferfleisch zu essen, obwohl sie damit bei ihren schwachen Geschwistern Anstoß erregten. So wurde der Leib Christi, also die Gemeinde, missachtet. Und damit eigentlich auch das Opfer Christi, also sein Leib, denn er hat ja sich dahingegeben für die Gemeinde. Sie feierten das Abendmahl nicht in liebevoller Einheit. Und darum züchtigte Gott die Gemeinde mit Krankheit und sogar mit dem Tod. Paulus forderte die Korinther auf, sich vor dem Abendmahl zu prüfen, ob sie denn tatsächlich den Leib Christi noch richtig beurteilen, ob sie sich eigentlich bewusst sind, was sie da gerade feiern. Christus hat sich dahingegeben, seinen Leib gegeben für die Gemeinde, also für den Leib, die Gemeinde. Und sie feiern es in Uneinheit mit Sünde. Und dadurch, dass er sie aufforderte, einfach sich zu prüfen, sollte die Gemeinde regelmäßig bei jedem Abendmahl sich sozusagen reinigen, geheiligt werden, weil sie sich prüfen und umkehren. Und auch du wirst bei jedem Abendmahl aufgefordert, dich zu prüfen. Einerseits sollte natürlich niemand am Abendmahl teilnehmen, der noch gar kein wahrer Christ ist. Aber andererseits erzieht uns Gott auch durch dieses angedrohte Gericht. Er erzieht uns, indem er sagt, ihr müsst euch prüfen. Es ist hier nicht irgendeine Lappalie, wenn ihr den Leib Christi nicht richtig achtet. Daher fragt euch beim Abendmahl immer wieder, habe ich Schuld auf mich geladen? Steht eventuell sogar Schuld zwischen mir und meinen Glaubensgeschwistern? Wenn dir was auffällt, dann bringe diese Schuld vor Gott, bekenne sie und kehre um von deinen bösen Wegen. Nehme dir vor, diese Schuld auch mit deinen Geschwistern zu bereinigen. Und so wird dich dieses Abendmahl eben auch regelmäßig heiligen. Du wirst dich regelmäßig prüfen und immer wieder von falschen Wegen umkehren. So achtest du den Leib des Herrn und nimmst in rechter Weise an dem Abendmahl teil. Wertschätze auch hier Gottes Erziehungsmaßnahmen. Eine wichtige Sache, die es hier noch zu sagen gibt, ist, wenn dir mal Leid widerfährt, darfst du nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass Gott dich hier gerade erzieht, dass er dich züchtigt. Züchtigung ist eben nur eine Möglichkeit von vielen. Hiob ist da ein gutes Beispiel. Er ertrug sehr, sehr viel Leid. Er verlor alles, was er hatte. Er verlor seine Kinder und seine Gesundheit. Aber seine Sünde war nicht der Grund, warum er das erlebte. In Hiob 1, Vers 8 lesen wir, und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffend und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Hiob erfuhr nicht so viel Leid, weil er sündhaft war, sondern weil Gott es zuließ, dass der Satan den Glauben Hiobs auf die Probe stellte. Aber Gott nutzte diese schwierigen Umstände auch, um Hiob auch weiter zu heiligen, ihn voranzubringen. Denn während dieser Zeit der Schwierigkeiten klagte Hiob Gott an. Er ging sogar so weit, dass er mit Gott in einen Rechtsstreit gehen wollte. Und am Ende bekennt er, dass das falsch war. Dass das, was er da getan hat, dass das noch Schwächen sind, die geändert werden müssen. Wir lesen in Hiob 42 die Verse 5 und 6 folgendes. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und danach segnete Gott sogar sein Kind Hiob. Er hatte am Ende ein wesentlich besseres Leben als vor dieser schwierigen Zeit. Eine Grundregel ist, wenn du schwierige Zeiten erlebst und deine Schuld der Grund dafür ist, weil Gott dich eben erziehen will, dann wird Gott dir das auch im Voraus gesagt haben. Er wird dir deine Schuld vorher angezeigt haben. So war es doch bei den Israeliten auch. Viele Propheten kamen und haben sie ermahnt. Und wenn du eben leidest und du einfach keine konkrete Schuld ausmachen kannst oder nicht weißt, warum Gott dich deswegen erziehen sollte, dann ist die Schuld nicht die Ursache für dein Leid. Gott offenbarte Habakuk seinen Plan. Juda sollte durch die grausamen und gottlosen Babylonier gezüchtigt werden. Es war eine sehr schwere Zeit für das Volk Gottes. Aber nach 70 Jahren Exil durfte das Volk zurück nach Israel. Und unter Nehemia wurde sogar der Gottesdienst wiederhergestellt. So feierten sie zum Beispiel nach langer Zeit wieder das Laubhüttenfest. Dabei wurden die Bücher Moses gelesen und erklärt. Und wir lesen da in Nehemia 8, Vers 9. Und Nehemia, das ist der Tirschater, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Das Volk Juda, das unter Habakuk noch so sündhaft war, noch so sich von Gott entfernt hatte, sich nicht für seinen Willen interessiert hatte, wurde nun durch das heilige Wort Gottes belehrt. Das Volk weinte, als sie das Gesetz Gottes hörten und ihre Schuld erkannten. Gottes 70-jährige Züchtigung hatte Umkehr unter seinen Kindern bewirkt. Ist es dir vielleicht auch schon mal so gegangen, dass dir irgendwie Schuld bewusst geworden ist und du gedacht hast, oh, eigentlich müsste mich Gott jetzt so hart dafür strafen, da wird mein Leben nicht für ausreichen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gedacht habt. Oder vielleicht steckt ihr auch gerade in einer Situation, wo ihr denkt, es könnte eine Züchtigung sein und ihr euch fragt, werde ich das aushalten können? Wird es mein Leben lang so weitergehen? Lasst euch von diesen Gedanken nicht runterziehen. Denn wer trägt deine Strafe? Christus hat sie doch schon längst am Kreuz auf sich genommen. Deine Schuld ist doch schon längst bezahlt. Wenn Gott dich durch Leid erzieht, dann sei dir sicher, Gott erzieht dich aus Gnade. Das ist was völlig anderes. Das bedeutet, Gott fordert eben keine Vergeltung mehr für deine Schuld. Alles ist dort bezahlt. Es ist schon reingewaschen. Und darum züchtigt er dich äußerst maßvoll. Er will dich doch erziehen auf einen guten Weg. Die Juden waren 70 Jahre im Exil, aber sie wurden eben nicht durch die Babylonier vernichtet. König Nebukadnezar lebte 7 Jahre wie ein Tier auf der Weide. Aber Gott beschützte ihn vor möglichen Rivalen und machte ihn am Ende sogar wieder zum König. Wenn Gott dich durch Umstände erzieht, wird er es immer so bemessen, dass es dann aufhört, sobald du entsprechend seinem Plan geheiligt wurdest. Und es wird niemals zu viel sein für dich. Daher schätze seine Erziehungsmaßnahmen. Nehme alles dankbar aus seiner Hand an, denn es ist zu deinem Besten. Gehorche seinem Wort, kehre um, wenn du Schuld an dir erkennst, tue Buße. In Sprüche 12, Vers 1 heißt es, wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis. Wer Ermahnung hasst, der ist dumm. Sei ein weiser Nachfolger Jesu und achte Gottes Erziehungsmaßnahmen. Christus hat dich aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Und trotzdem sündigst du immer noch. Aber dein Vater im Himmel, er liebt dich. Er erzieht dich und zeigt dir damit seine Liebe. Und es reicht ihm nicht mal, dich nur durch Christus gerecht zu machen, dass Christus am Kreuz für dich gestorben ist, sondern er verfolgt den Plan, dass du immer mehr seinem wunderbaren Sohn ähnlich wirst. Du sollst sein wie sein Sohn Jesus Christus. Und darum erzieht er dich. Also schätze Gottes Zucht, denn dein liebender Vater hilft dir bei deinem Wachstumsprozess der Heiligung. Amen. Ja, ich lade zum Gebet ein. Ich würde vorschlagen, dass einer betet und dann schließe ich ab. Amen. Ja, wir singen noch ein Lied gemeinsam und ich lade dazu ein, dass wir aufstehen. Ich segne euch noch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit dem Postludium.